Ja, guten Abend. Ich freue mich hoch, dass Sie da sind. Und vielen Dank für die einführenden Worte. Sadismus von irgendetwas Modernem und Ich und Lärm. Fernando Pessoas, sensationistischer Ingenieur Alvaro de Campos. Fernando Pessoa, er ist viele. Sein Name ist Legion. Nein, das stimmt nicht. Seine Namen sind viel mehr. Alberto Queiro, Alvaro de Campos und Ricardo Reis. Dann sind da noch Bernardo Suarez und die Brüder Charles James und Alexander Serge. So tritt er mehrfach in Erscheinung. Doch das sind vermutlich bei weitem nicht alle Heteronyme, die Pessoa verwendet. Manche Leser zählen etwa 70, andere gehen sogar von mehr als 100 aus. Er war gründlich. Seinen stellvertretenden Hauptfiguren gab Pessoa nicht nur Namen, sondern auch Biografien. Dies ist eine Publikation, die Jan Wagner zu einer beeindruckenden Wiederaufnahme des Themas veranlasst hat in seinem Band Die Eulenhasser in den Hallenhäusern, Gedichte der fiktionalen Dichter Philipp Miller, Theodor Fischhaupt und Anton Brandt. Aber Alvaro de Campos, die Autorenpersönlichkeit, der meine Aufmerksamkeit gilt, ist am 15. Oktober 1890 in Tavira an der Algarve geboren. Er studierte Schiffsbau in Glasgow, kam als Schiffsbauingenieur nach Lissabon zurück und verbrachte dort seine Tage in der Ruhe halbfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Pessoa hingegen ist am 13. Juni 1888 in Lissabon geboren und am 30. November 1935 dort gestorben. Lissabon war das Zentrum seiner Arbeit, seines Lebens, wovon er 10 Jahre, die zwischen 7 und 17, in Durban, Südafrika verbrachte, nachdem seine verwitwete Mutter den portugiesischen Konsul in Südafrika geheiratet hatte, Gorki Straab, 1936. Biografische Stapelware, oh Facettenaugen einer so vervielfachten Existenz, in mir war mein Meister erschienen, nein, es waren in mir viele verschiedene Meister erschienen, die sogleich in ein tiefsinniges Gespräch miteinander traten, worin sie sich aneinander maßen, literarische Avatare, rückhaltlose Dichter von bemerkenswerter Radikalität, formbesessene Grübler. Jeder Einzelne, ja, soweit ich sehe, sind keine Frauen darunter, jeder Einzelne bewegt sich in solch einfallsreichen Ausformungen poetischer Besessenheit, als leite Pessoa namentlich Person und Maske, Zeit seines Lebens eine literarische Geheimagentur. Multiple Personality Disorder, ein neuer Name für ein altes Phänomen, nämlich mit vielen fremden Stimmen zu sprechen. Die Dichtung der Heteronymie bedeutet die Unmöglichkeit der Existenz von Reis, Campos und Guerrero ohne Pessoa, andererseits aber auch die fast identische Unmöglichkeit, dass Pessoa ohne sie existiert. So Carlos Rinson in seinem Nachwort aus dem Jahr 1976. Am Rande bemerkt, jüngst begegnete diese Art der Pseudonymie algorithmisch unterstützt als integraler Bestandteil eines Kunstwerks. Im aktuellen Beitrag zur Biennale in Venedig, der Arbeit der iranisch-deutschen Künstlerin Natascha Sardehagigian, die in diesem Jahr den deutschen Pavillon gestaltet und dies unter dem optimierten Namen Natascha Süder-Happelmann tut. Geboren ist sie ihrer Wikipedia-Seite zufolge 1963 in Teheran, 1967 in Budapest, 1979 in Kassel oder München, 1966 in London, 1953 in Teheran, 1967 im Iran oder Sydney. Den unterschiedlichen Biografien ist zu entnehmen, dass die Künstlerin in Budapest, Allendale, Wimbledon oder Gütersloh oder Berlin oder Großbritannien oder Santa Monica, Kalifornien oder Bremen lebt und arbeitet. Sie hat unter Bioswap.net eine Lebenslauf-Tauschbörse eingerichtet, bei der ich mich auch angemeldet habe, die ich aber nicht richtig in Gang setzen konnte. Vielleicht ist diese Tauschbörse schon ausgelaufen und es sind hinter einer freundlichen Benutzeroberfläche nur noch marode Datenbanken und obsolete Programmierungen zu finden. Vielleicht werden bestimmte Befehle nicht mehr unterstützt. Vielleicht ist die Nutzung im Jahr 2019 einfach nicht mehr vorgesehen. Mit Campos begegnet mir der Dichter als eine fiktive Figur, die aber sehr wohl nicht fiktionale Gedichte schreiben kann. Ich sind viele andere, hätte Pessoa sagen können, wäre ihm danach gewesen. Während wiederum Campos selbst in einer in unsere Gegenwart hineinreichenden Zeitschleife gemeinsam mit Paulus Böhmer, der auch unter dem Pseudonym Jean-Louis Verroux publizierte, ausrufen könnte, ich ist kein anderer. Alvaro de Campos wendet sich kopfschüttelnd ab. Nichts hält mich, ich binde mich an nichts, gehöre zu nichts. Doch Pessoa, der maskierte Herbergsvater all seiner Autoren, kann mit anschauen, wie sich seine Figuren gegenseitig korrigieren, wie sie einander besprechen, kritisieren, ablehnen und bewundern. Sie schrieben, er schrieb, sie schrieben. Die Truhe, in der sich nach Pessoas Tod 30.000 Manuskriptseiten fanden, beinhaltete auch das enorme Werk des Schiffbauingenieurs Alvaro de Campos. Wie fing es an? Der sensationistische Ingenieur erscheint uns zu Beginn seiner Laufbahn zunächst als dekadenter Dichter, 1913 bis 1914. Er weiß weder, wer er ist, noch was er sein will. Was wünsche ich mir zu wollen? Wird Opium helfen? Wer weiß. Oder Fieber? Zitat. Fieber, wenn, was ich habe, kein Fieber ist, weiß ich nicht, was Fieber ist und fühlen Fakt ist. Ich bin krank. Das jedenfalls, Freunde, wäre geschafft. Ich zitiere die Texte und Gedichte von Pessoa Campos nach folgender Ausgabe. Fernando Pessoa, Alvaro de Campos, Poesie und Prosa aus dem Portugiesischen, übersetzt, herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Ines Köbel. Zitat Ende. Ab 1914 bis 1922 haben wir es dann mit dem sensationistischen Ingenieur zu tun. Darauf werde ich gleich ausführlich eingehen, nachdem ich mit Ihnen seinen weiteren Werdegang abgeschritten habe. Oh, die Steigerungen, die sich immer zu steigernden Steigerungen, oh, gesteigertste aller gesteigerten Steigerungen. Ab 1923 bezeichnet sich Campos für 7 Jahre als metaphysischer Ingenieur, dessen vortrefflichste Eigenschaft der Hang zur Negation ist. Nein, ich will nichts. Ich sagte bereits, ich will nichts. Kommt mir nicht mit Schlussfolgerungen. Der einzige Schluss ist der Tod. Es ließe sich auch von Nihilismus sprechen. Ich bin ein Techniker, aber Technik habe ich nur in der Technik. Abgesehen davon bin ich verrückt. Zu Recht, jawohl, zu Recht, habt ihr verstanden. Doch freilich beschäftigt sich der metaphysische Ingenieur nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ontologischen Fragen. Das geht faktisch gar nicht anders. Ach, angesichts dieser einzigen Wirklichkeit, dem Geheimnis, angesichts dieser einzigen schrecklichen Wirklichkeit, der des Vorhandenseins einer Wirklichkeit, angesichts des schauderhaften Seins, dass es Seins gibt, angesichts dieses Abgrunds, dass es einen Abgrund gibt, dieser Abgrund, dass das Sein von allem ein Abgrund ist, ein Abgrund, da es ganz einfach ist, da es sein kann, da es Sein gibt. Das ist in der Tat ein metaphysischer Ingenieur. Dies war soeben nur der Beginn eines längeren Gedichtes, das am Ende der Möglichkeit des Seins attestiert, größer zu sein als alle Götter. Tabakladen trifft auf Todesode, das Fiasko aus Faulheit und Sternen auf die widersprüchliche Sippschaft des Abgrunds. Campos ist in seiner metaphysischen Phase ungeheuer produktiv. Er flaniert durch Lissabon, sehnt sich auf die großen Schiffe zurück, beschimpft das Leben, bemitleidet sich, armer Alvaro de Campos, so einsam im Leben, so bedrückt in seinen Empfindungen, der Ärmste versunken in den Sessel seiner Melancholie. Dann verjüngt er sich wieder und schwingt sich auf zu großen Behauptungen. Ich habe mehr Menschheit an meine hypothetische Brust gedrückt als Christus. Ich habe heimlich Philosophen erfunden, die kein Kant niederschrieb. Ja, Traum, Schlaflosigkeit, Vergeblichkeit, die eine oder andere literaturkritische Anmerkung über die Aufnahme Marinettis in die Akademie oder Anthologien zweitrangiger Dichter über Produkte der Romantik. Es zeigt sich, der metaphysische Ingenieur ist durchaus informiert und eingekeilt in viele Pflichten, von denen dieser Vortrag eine der süßeren ist, gebe ich Campos zu 100% recht, wenn er ausruft, ah, wie sie das Gedicht erfrischt, die mangelnde Pflichterfüllung. Säumig sein heißt so viel wie auf dem Lande weilen. Welch wunderbare Zuflucht, die eigene Unzuverlässigkeit. Jeder einzelne dieser Verse endet übrigens mit einem Ausrufezeichen. Ich würde die Prognose wagen, dass es kaum ein Buch gibt, in dem mehr Ausrufezeichen versammelt sind als in den Schriften von Alvaro de Campos. Darin schlägt er auch den von ihm besungenen, dem Vokativ nicht ganz abgeneigten Walt Whitman. Mit seiner lakonischen Bemerkung, ja, das ist klar, das Weltall ist dunkel, besonders nachts, verlasse ich den metaphysischen Ingenieur und stelle ihnen als seine letzte Verkörperung den Ingenieur im Ruhestand vor, 1931 bis 1935. Sie kennen ihn sicherlich, er braucht Wahrheit und Aspirin. Er weiß, man ist glücklich in Australien, sofern man dort nicht hinfährt. Er sinniert über die Stadt seiner Kindheit, wirkt ruhiger als zuvor, schreibt gar ein Sonett, das den Titel trägt, ah, ein Sonett. Er hört in der Stille die Uhren ticken, wendet sich freundlicher an die eigene Seele, verfasst einen bemerkenswerten Dreizeiler mit Zeilenabständen, als gäbe es kein Morgen, den ich Ihnen hier vollständig zitieren will. Ich habe doch keine Probleme, nur Geheimnisse. Alle weinen meine Tränen, weil meine Tränen alle sind. Alle leiden in meinem Herzen, weil mein Herz alles ist. Zitat Ende. Manches hat sich nicht verändert. Der Ingenieur im Ruhestand kann immer noch nicht schlafen, sehnt sich in weite Fernen, beruhigt seine Seele, wünscht sich Gleichgültigkeit herbei. Er schreibt eine Elegie auf die nicht mehr schreibbaren Oden, die uns zu dem jungen Dichter-Ingenieur der gewaltigen Meeresode mit ihren mehr als 1000 Versen und der gigantischen kryptofuturistischen Triumphode zurückführen wird. Ich zitiere. Seit langem kann ich kein langes Gedicht mehr schreiben, seit Jahren. Es fehlt mir an der Kraft, einen Rhythmus zu entwickeln, in dem sich die Idee und die Form in einer Einheit von Leib und Seele übereinstimmend bewegen. Es fehlt mir an allem, was mich bewusst machte, für irgendeine Gewissheit in meinem Sein. Was ist mir geblieben heute? Die Sonne, die scheint, ohne dass ich sie rief. Der Tag, der mich keine Anstrengung kostete. Der Windhauch oder die Liebkosung eines Windhauchs, die mir die Luft bewusst machen. Und der hausbackene Egoismus, nicht mehr zu wollen. Doch ach, meine Triumphode, deine geradlinige Bewegung, ach, meine Meeresode, dein Aufbau in Strophe, Antistrophe und Epoche. Und meine Pläne, nun meine Pläne, das waren die der großen Oden. Und dann die eine noch, die letzte, die erhabene, hohe, unmögliche. 9.8.1934. Hierzu schnell eine Anmerkung der Übersetzerin Ines Köbel, in deren Übersetzung ich Ihnen die Gedichte präsentiere. Sie schreibt, die zwischen 1913 und 1935, dem Todesjahr Pessoas, entstandenen Gedichte sind mehrheitlich in ungebundenen Versen geschrieben. Um eine möglichst große Originaltreue an die oft äußerst schwer ins Deutsche zu übertragenden portugiesischen Metaphern zu bewahren, habe ich mich weitgehend zu einer Übertragung in freien Versen entschlossen. Ja, blättern wir zurück an den Anfang. Zum sensationistischen Ingenieur kommen wir zu seiner Triumphode. Doch, einen kleinen Augenblick noch. Was ist das überhaupt, ein Ingenieur? Der Ingenieur war dem Wortsinne nach ursprünglich ein Experte für Kriegstechnologie, ein Kriegsbaumeister. Im 16. Jahrhundert war dies die Bezeichnung des Konstrukteurs und Baumeisters von Belagerungs- und Kriegsmaschinen. Das Ingenium ist die sinnreiche Erfindung, der Scharfsinn. Seit dem 17. Jahrhundert in Frankreich ein Fachmann auf technischem Gebiet, der über eine theoretische Ausbildung verfügt. Sehr verknapp gesagt. Mit der Industrialisierung sind es die Ingenieure, die mittels der Entwicklung von Maschinen neue Arbeitsläufe erforderlich machen, die wiederum für neue gesellschaftliche Formationen sorgen. Dazu gehören Landflucht, Beschleunigung, Strukturwandel, Kolonialismus, Konzernbildung, Auswanderung, Entstehung der Arbeiterklasse, Stadtumbau etc. Pay. Heilslehre und Teststrecke. Auf dem Weg zur technischen Vervollkommnung des Menschen. Elektroeschatologie, magnetische Begeisterung. Die Maschine befreite den Menschen von den Grenzen seiner Muskelkraft, heißt es. Elektrisches Licht löste ihn aus dem Rhythmus von Tag und Nacht. Autos, Züge, Flugzeuge und Ozeandampfer ließen riesige Entfernungen schrumpfen. Die Industrialisierung machte den Menschen zum Schöpfer einer eigenen Welt, in der er sich entkoppelt hatte von den Prozessen der Natur, einer Natur, in der er ein gefährdetes und eingeschränktes Wesen war. Das ist der Erfolg des Ingenieurs. Er verschob die Grenzen des Möglichen und wurde zum Prototyp eines Fortschrittdenkens, demzufolge alles, was möglich war, auch gemacht werden durfte. Es scheint sich also in gewisser Weise um eine erhabene Figur zu handeln, gehandelt zu haben, Dieselskandal und Hauptstadtflughafen mal dahingestellt. Wir kennen die Redeweise vom Ingenieur der Seele, das ist der Schriftsteller. Sie wurde, wenn man der Legendenbildung Glauben schenken darf, im Jahr 1932 geprägt. Am 26. Oktober 1932 werden Dutzende Moskauer Autoren unerwartet aufgefordert, im Hause des Volksschriftstellers Gorki zu erscheinen. Worum es geht und wer die geladenen Gäste sind, wird nicht mitgeteilt. Allerdings gibt man den Schriftstellern zu verstehen, dass es nicht klug sei, der Veranstaltung fernzubleiben. Nicht zugegen sind Pasternak, Bulgakov, Mandelstam, Achmatowa und verschiedene andere. Gorki begrüßt. Die Schriftsteller werden platziert, Stalin erscheint in dunkelgrüner Uniformjacke zu kniehohen Stiefeln, der Tisch ist überladen mit Wein, Wodka und Zakuski. Es geht offiziell um die Verbesserung der Bibliothek der Sowjetunion. Es folgen nervöse Reden, Trinksprüche und Toasts. Ich zitiere. Stalin, der bis dahin Pfeife rauchend zugehört hat, übernimmt nach dem holprigen Beginn die Rede. Unsere Panzer sind wertlos, legt er los, wenn die Seelen, die sie lenken müssen, aus Ton sind. Deshalb sage ich, die Produktion von Seelen ist wichtiger als die von Panzern. Der Mensch erneuert sich durch das Leben und ihr müsst behilflich sein bei der Erneuerung seiner Seele. Das ist wichtig, die Produktion menschlicher Seelen. Und deshalb erhebe ich mein Glas auf euch Schriftsteller, auf die Ingenieure der Seele. Ich habe diese Passage nicht nur wegen der Ingenieure, die dazu beitragen sollen, den neuen Menschen zu erschaffen, in meine Rede mit aufgenommen, sondern auch wegen der Seele. Die Sprache als Werkzeug der Erneuerung, wo setze ich den Hebel an, wie schaffe ich ihn, den neuen Menschen, und ist das überhaupt wünschenswert? Hat das nicht genug Elend über die Menschheit gebracht? Campus geht es um einen einzigen neuen Menschen und das ist er selbst. Oder müsste ich in diesem besonderen Fall sagen, das sind er selbst? Er selbst und seine Ingenieure. Die Anrufung des neuen Menschen ist auch im deutschen Expressionismus zu hören, hier allerdings meist gegen die Maschinen gewendet, in den chileastischen kommunistischen Bewegungen, in unzähligen um die Jahrhundertwende zum 20. sich zusammenscharenden messianischen Sekten, in Volksbewegungen jeder Couleur, in der Kriegsbegeisterung einer verpeilten Jugend, die bereitwillig in den Krieg zieht und natürlich in avantgardistischen Kunstformen wie dem Futurismus. Pathos des Neuen ist auch Pathos der Vernichtung des Alten. Die Rutsche der Genealogie, unendliche Reibung, Entgleisung. Der neue Mensch, der neue Staat, die neue Kunst, die neue Riesenrutsche. Das Gewicht der Dinge soll die Dinge selber transportieren, was geht, solange es hinabgeht. Ja. Wie ist das heute? Mir scheint, mit dem neuen Menschen hat es sich ein für alle Mal, oder? Wie ist Ihr Eindruck? Die Vertreter der neueren suprematistischen Tendenzen wünschen vielmehr die zu bleiben, die sie niemals waren. Und natürlich unter sich zu bleiben. Die neu hinzukommenden gelten als falsche Verdünnung, Verunreinigung, Dekonzentration, Betrug. Hingegen all jene Erfindungen des generell an Erfindungen nicht armen 19. Jahrhunderts, die Tracht, die romantische Liebe, die Birne Helene, die Weltausstellung, der Fahrstuhl, der Kühlschrank, die Eismaschine, der Dippel-Ing, die Nation. Übrigens verdankt sich die Veröffentlichung der Triumphode gleichfalls einem Ingenieur, nämlich dem Vater des Herausgebers der Zeitschrift Orfeu, der Orfeo. Er finanzierte die literarischen Ambitionen seines Sohnes. Jede Ausgabe war kurz nach ihrem Erscheinen ausverkauft. Arbeitgeber warnten ihre Angestellten vor der Lektüre, ganz gleich, ob sie lesen konnten oder nicht. Campos Meeresode erschien dann in der zweiten Nummer der Zeitschrift im Frühjahr 1915. Daraufhin folgte ein heftiger Literaturskandal und keine weiteren Ausgaben der Zeitschrift. Ich trage Ihnen den Anfang vor. Triumphode. Im schmerzenden Licht der großen elektrischen Fabriklampen fiebere ich und schreibe. Schreibe mit knirschenden Zähnen, Tier angesichts dieser Schönheit, den früheren noch gänzlich unbekannt. Oh, ihr Räder, Räderwerke, endloses Rrrr, heftig verhaltener Spasmen, rasender Mechanismen, rasend in und außerhalb von mir, durch all meine bloßgelegten Nerven, durch alle Poren, auch außerhalb meiner sämtlichen Sinnesorgane. Meine Lippen sind trocken, du große lärmende Gegenwart, zu unmittelbar ist deine Nähe, und der Kopf glüht mir, so maßlos möchte ich all meine Empfindungen zum Ausdruck bringen, euch mit der Maßlosigkeit unserer Zeit besingen, ihr Maschinen. Über etwa 250 Zeilen, 24 Strophen lang, besingt der sensationistische Ingenieur die Maschinen. Er besingt die maschinelle Welt, die Fabriken, Räder, Mechanismen und Motoren, Treibriemen, Kolben und Schwungräder, Tunnel, Kanäle, Zugunglücke, Bergwerkskatastrophen, die herrlichen Schiffbrüche großer Ozeandampfer und unzählige Dinge mehr. Hin und wieder wandelt ein Platon durch die Fertigung, noch auf der Schwelle des Ausbruchs stehen neben ihm Vergil, Aischylos und Alexander der Große. Ja, wer denn auch sonst? Bruder sein mit allen Dynamiken. Der begeisterte Sänger steht alleine gegenüber einer vollkommenen maschinellen Welt. Datiert ist das Gedicht auf den Juni 1914. 1916 wird Portugal an der Seite Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg eintreten. In Italien verfassen die Futuristen indes das futuristische Manifest in der ersten Person Plural. Die knappste aller Pathosformeln: wir. Das ist ein großer Unterschied zum Furor der Vereinzelung im Angesicht der nivellierenden Technik, die in der Triumphode zu lesen ist. Und auch weitere Unterschiede lassen sich festhalten, zum Beispiel der zwischen Sensationist und Suggestionär. Sehr geehrter Herr Marinetti, schreibt Campos am 4. Juni 1915 auf Französisch an den italienischen Futuristen und kündigt ihm die Übermittlung der Triumphode in einer eigens zu diesem Zweck angefertigten gekürzten französischen Übersetzung an und auch das portugiesische Original mit der Bitte, sie Marinetti widmen zu dürfen. Dann geht es folgendermaßen weiter. Ich lege Wert darauf, Ihnen in aller Offenheit zu sagen, dass ich keinesfalls Futurist bin. Ihrer Haltung, nicht ihrem Werk, habe ich jedoch jene Liebe für moderne Dinge entnommen, die bereits in mir war, und ihr habe ich in der Triumphode versucht, Ausdruck zu geben, rein als Ingenieur, rein mechanisch und technisch. Da ich eine Verbindung zwischen Kunst und Wirklichkeit nicht billige, missbillige ich selbstverständlich auch ihre Technik und ihre Vorgehensweisen. Für mich ergeben ihre Worte in Freiheit keinen Sinn. Ich billige nur meine Empfindungen, und um sie zu zitieren, in der Kunst billige ich nur die Empfindungen in Freiheit. Sie verstehen recht, es gibt keine Worte, es gibt keine Dinge, es gibt nur Empfindungen, es gibt nur die Kunst der Empfindungen. Alles ist nur das, was es ist in uns. Dieser Schule des Sensationisten gehöre ich an. Diese Schule bin ich. Ich bin der einzige Sensationist. Unter meinen intellektuellen Vorfahren finde ich Blake und Walt Whitman. Ihre Ahnenreihe ist ein erloschenes Licht, das uns den Weg erhellt hat. Als Licht erinnere ich mich nicht an ihre Schule. Sie ist für mich nur wert, was sie mir zeigt. Sie sind wunderbare Suggestionäre. Sie brauchen die Kunst, um Künstler zu sein. Was ist Kunst? Oh, nichts als Kunst. Für mich bin ich ich. Für sie nicht mich. Während sie, aber sie sind niemals sie, sondern immer der andere. Sie haben sich der Kunst geopfert, wo es doch keine Kunst für sie geben dürfte als sie selbst. Ihre gegenwärtige Kunst ist das, was bleibt von dem, was vergangen ist. 4.6.1915. Diesen Brief entnehme ich den Anmerkungen der Übersetzerin Ines Köbel, hat Campos, hat Pessoa nie abgeschickt. Werfen wir indes einen schnellen Blick in das erste Manifest des Futurismus, das Filippo Tommaso Marinetti am 20. Februar 1909 im Pariser Figaro veröffentlichte. Erstens: Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Zweitens: Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. Drittens, und hier kürze ich ein wenig, wie auch bei den darauffolgenden Punkten, gegen die gedankenschwere Unbeweglichkeit der Literatur die angriffslustige Bewegung setzen, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Viertens, neue Herrlichkeiten der Welt, die Schönheit der Geschwindigkeit, der Rennwagen, das aufheulende Auto, das schöner ist als die Nike von Samothrake, das ist bekannt. Fünftens, verknappt gesagt, wir wollen den Fahrer am Steuer besingen. Sechstens, der Dichter muss sich glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden, um die leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren. Siebtens, Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk sein. Achtens, nicht zurückschauen. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. Neuntens, wir wollen den Krieg verherrlichen, diese einzige Hygiene der Welt, den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt und die Verachtung des Weibes. Zehntens, wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien jeder Art zerstören und gegen den Moralismus, den Feminismus und gegen jede Feigheit kämpfen, die auf Zweckmäßigkeit und Eigennutz beruht. Elftens, wir werden die großen Menschenmengen besingen, die Arbeit, das Vergnügen oder der Aufruhr erregt. Es folgt eine Beschreibung der großen Menschenmenge und der erwähnten Vorgänge sowie die Auflistung diverser moderner Transportmittel. Hier zeigen sich offensichtlich einige Parallelen, aber auch Differenzen zur emphatischen, vokativen Dichtung von Pessoas Kunstfigur Alvaro de Campos. Er hat eigentlich kein Bedürfnis nach Abwehr. Wie unverstellt und ungehemmt alles durch ihn hindurchgeht, ist seltsam, oder wie Adam Phillips schreibt: One of the many remarkable things about Pessoa's writing is the relative absence of disgust, das Fehlen von Ekel. He is not, for the most part, repelled by other people, by modern life, by his own obscurity and frustration and failings. He is genuinely baffled. Er ist weniger abgestoßen von anderen Menschen, vom modernen Leben, der eigenen Unklarheit und Frustration, seinen Missgeschicken, wie es manche der anderen einsamen, desillusionierten Modernisten sind, Baudelaire, Kafka, Eliot, Beckett. Pessoa ist einfach aufrichtig verdutzt. Es herrscht Fieber zu Beginn der Triumphode, die, wenn man den Kommentar, der Datum und Ort angibt, ernst nimmt, in London verfasst worden ist. Der völlige Verzicht auf jede Art von Dosierung. Je weiter man liest, desto lauter wird der Ruf, alles als Antwort auf nahezu jede mögliche Frage. Und freilich beinhaltet alles sehr vieles, das nicht gut ist. Ich erwähnte es bereits. Die Zeitschrift Orfeo, in der sowohl die Meeresode als auch die Triumphode erstmals erschienen sind, löste wutentbrannten Protest aus. Und die Abundance, der ungesteuerte Überfluss, der von den großen ausufernden Oden ausgeht, genauso wie der Schreck über ihre unsublimierten Gewaltfantasien, sind doch heute noch spürbar. Eine metaphysische Übertragung oder handelt es sich einfach um eine Art Ansteckung? Schaut mir zu, wie ich selbst jedes Maß verliere, indem ich die Maßlosigkeit besinge. Die Tropen bilden den Vergleich. Sie bilden ihn als Fusion von technischer Weltaneignung und unkontrollierbarem wucherndem Wachstum, unbeherrschte Naturbeherrschung. Sich aufreißen und hingeben allem, was sich außen befindet und in Bewegung ist. Die Unterwerfung ist weiblich, auf die sexuelle Aufladung der Maschinen antwortet der Ingenieur ganz unverstellt mit der eigenen Feminisierung. Die Seele gerät in Aufruhr, was immer an sie rührt, löst großen Widerhall aus, völlig berauscht, ohne jede Zurückhaltung geht sie über ihre eigenen Grenzen hinweg. Düngemittel und Dreschmaschinen, landwirtschaftlicher Fortschritt, Agrarchemie und der Handel fast eine Wissenschaft, ihr Musterkoffer der handlungsreisenden fahrende Ritter der Industrie, menschliche Filialen der Fabriken und stillen Kontore, ihr Stoff in den Auslagen, Modepuppen, neueste Modelle, ihr überflüssigen Waren, nach denen alle Welt lechzt. Hallo, ihr großen Kaufhäuser mit euren vielfältigen Abteilungen. Hallo, ihr Lichtreklamen, die aufflammen, leuchten und wieder löschen. Hallo, alles, womit man heute baut, womit man heute anders ist als gestern. Hey, Zement und Eisenbeton und neue Verfahren. Fortschritte in der ruhmreich todbringenden Waffentechnik, Panzer und Kanonen, Maschinengewehre, U-Boote und Aeroplane. Ich liebe euch alle und alles wild wie ein Tier. Ich liebe euch gierig, gefräßig und abartig, verschlinge euch mit Blicken. O große, banale, nützliche, nutzlose Dinge, zeitgleich mit mir, zeitgenössische und nächste Form des unmittelbaren Weltensystems, neue Offenbarung, metallene und dynamische Offenbarung Gottes. Der Ton verlockt und drängt zur Anverwandlung. Die gehobene Stimme, die gehobene Stimmung, das ist nicht genug auf dem Weg zur Exaltation. Ich könnte sterben, zermalmt von einem Motor, gäbe mich ihm hin mit Wonne wie eine Frau, werft mich in die Feuerung, stoßt mich unter die Züge, schlagt mich auf den Schiffen, Masochismus durch Mechanismus, Sadismus von irgendetwas Modernem und ich und Lärm. Gewaltige Anrufungen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ganze Rudel davon. Und er ruft den Fassaden zu, Heda, ho, den Nachtschwärmern und Huren, Hilla, Hilla, ho. Ob Pessoa seinem schaulüsternen Vergnügen an den sexuellen Handlungen prostituierter minderjähriger Mädchen ohne den Schutz des fiktiven Ingenieurs Ausdruck verliehen hätte, ist zumindest fraglich. Hier wird alles ausgesprochen. Auch die mehr als begeisterte, herablassende Haltung gegenüber der Armut des städtischen Proletariats. Wie wird man sich heute dazu verhalten? Ich denke noch weiter darüber nach. Wie endet Triumphode? So. Heida! 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 Heida, ho! Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich im Innern lebe. Ich drehe, greise, werde zur Maschine. Man koppelt mich an alle Züge. Man hisst mich auf allen Kais. Ich greise in den Schrauben aller Schiffe. Heida, heida, ho! Heida, heida! Ich bin die Reibungshitze und die Elektrizität. Heida und die Rails und die Maschinenhäuser und Europa. Heida und Hurra für mich alles. Bindestrich, mich alles. Und alles an die Arbeit, Maschinen, heida. Mit allem über alles springen. Hoppla, 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 hopp, hoppla. Heda, heda, ho, 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 ho. Tss. Ach, dass ich nicht alle Menschen bin und von allem Teil. Das ist der letzte Vers der Triumphode. Auch in der Meeresode bleibt der Sprecher zunächst allein. Er ist nicht alle Menschen, nicht von allem Teil. Er steht am Kai, da wo Meer auf Land trifft und beobachtet die Schiffe im Hafen. Es vollzieht sich im Verlauf der Ode eine Art Selbsterregung, eine Anstiftung zur Euphorie. Herausbegebene Seele, in der sich ein inneres Steuerrad befindet, das langsam zu kreisen beginnt. Bald wird es in rasender Geschwindigkeit rotieren. Dampfer, Hafen, Kai. Der Kai wird sich entzweien in einen regulären und einen mythischen Kai. Wenn sich in der Außenwelt gleichsam eine Tür auftut und ohne dass sich etwas ändert, alles sich als anders offenbart. Es nähmen die auslaufenden Schiffe seine Seele mit und breiteten sie aus über dem Atlantik. Das alles sind Gefühle, es werden Affekte, die kaum zu verkraftende Ferne. Und ihre Versprechen. Der Sommermorgen ist dessen ungeachtet ein wenig kühl. Unterbricht eine Bemerkung von Dendieska Nüchternheit, dass sich fortwährend erhitzende Gemüt, in dem sich das Steuerrad schon etwas schneller dreht, mehr Schiffe, die Anrufung des Lebens auf See, der Meereseinsamkeiten, der Meere und Meeresengen. Langsam treten Organisches und Anorganisches in einen eher unheimlichen Austausch. Der Ruf wird lauter, aber wer ruft? Da meldet sich die dunkle, sadistische Brumpf des markerschütternden Meereslebens und alles, was lebt an Bord, wird angerufen. Auf die Matrosen, Mastwächter, Mannschaften, Lotsen, Seeleute, Seefahrer, Seemänner und Abenteurer folgen Leute mit Schirmmützen, Leute in Ringelhemden, Leute mit gestickten Ankern und gekreuzten Fahnen auf der Brust, Leute mit Tätowierungen, Leute mit Stummelpfeife, Leute an der Reling. Im Verlauf des Gedichtes werden die selbstzerstörerischen Anteile der Meeresbegeisterung lauter. Macht, was ihr wollt mit mir, vorausgesetzt, es geschieht auf See. Dann treten die Piraten auf und bald heißt es, ach, Piraten, 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 liebt mich und hasst mich, vermischt mich mit euch, Piraten. Da ist einerseits eine gewisse Zivilisationsmüdigkeit, es zeigen sich aber auch traumatisch koloniale Erfahrungen von Verwertung und Ausbeutung. Eine Symptomatik von Wünschen, die sonst unterdrückt wird, tritt recht befreit ans Licht. Mit Kriegseuphorie hat diese masochistische Gewaltbereitschaft aber, wie ich meine, nicht sehr viel zu tun. Macht Takelwerk aus meinen Adern, Taue aus meinen Muskeln, reißt mir die Haut vom Leib, nagelt sie an die Kiele. Was sollte ein Befehlshaber mit solchen Soldaten? Es kommt nicht zum Wir, es gibt keinen Plural. Der Wunsch nach Anverwandlung mit dem brutalen Kollektiv der Piraten führt geradewegs in die lustvolle Auslöschung. Und hier liegt der französische Theoretiker Alain Badiou, der in seinem Buch »Das Jahrhundert«, der Meeresode, neben Brechts Maßnahme, eine lange geschichtsphilosophische Analyse widmet, komplett falsch. Wie seltsam, dass mir das erst gestern aufgefallen ist. Wenn mich nicht alles täuscht, sagt Campos in der Meeresode kein einziges Mal »Wir«. Er sagt »Ich« und er sagt »Ihr«, aber nicht »Wir«. Badiou hingegen macht in seiner Deutung der Meeresode zwei prinzipielle Bezugsfiguren des 20. Jahrhunderts aus. Ich zitiere. Erstens, eine auflösende Form, die für das ekstatische Verschwinden des Ich in einem gewaltsamen, organischen Wir optiert. Es ist eine Art kosmische Naturalisierung des Ich im Wir der orgiastischen Grausamkeit. Oft ist in dieser Frage das sexuelle Element präsent, oder auch die Droge, der Alkohol oder die Idiotie. Oder auch das Gedicht, die Musik, der Tanz. Zweitens. Eine Figur des Ungetrennten, die dialektischer ist. Das Ich geht eine untrennbare Verbindung mit dem Wir ein, aber es besteht fort auch als internes Problem. Zitat Ende. Doch die Hingabe an das, was geschieht, meine ich, ist noch lange kein Plural. Die Begrüßung der Passivität und die Auflösung des Ich bedeutet nicht, in einem überlegenen Wir aufzugehen. So funktioniert das nicht. Der Pirat aller Piraten, der Piraterie auf ihrem Gipfel und die Opfersynthese doch aus Fleisch und Blut aller Piraten der Welt. Hier scheint schon wieder eine Drehung sich in Gang zu setzen. Hier bewegt sich etwas im Kreise, das Steuerrad, mannigfaltige Identifizierungen, Täter und Opfer, Wünsche und Ängste. Eine Identifikation folgt auf die nächste. Viele sprengen einer psychoanalytischen Deutung förmlich entgegen. Haben wir es mit frenetischem Identitätsraub zu tun? Der Körper wird ganz in den Handel hineingegeben. Er wird vergeudet, verweiblicht, der Folter angeboten. Der Wunsch nach kompletter Desintegration kippt mich in bewusste Stücke, zerfetzt über die Decks, verstreut mich über die Meere. Die Rufe werden lauter, werden lautmalerischer, das Steuerrad verlangsamt sich, aber es ist noch lange nicht vorbei, denn die Vorstellungskräfte werden ein weiteres Mal in Aufruhr versetzt, als müsse das Gemetzel nach dem Gemetzel noch weitergehen und nun wiederholt sich alles. Doch in Begleitung einer Analyse, es geht noch eine ganze Weile weiter und irgendwann fast ironisch folgt das Lob der Handelskorrespondenz. Ein Seefrachtbrief ist etwas so Einzigartiges. Und die Unterschrift eines Kapitäns hat etwas so Schönes und Modernes. Dem folgt das Lob der Rechnung und der guten Buchhaltung. Vielleicht zeigt sich darin doch, dass die Unterschrift des Kapitäns und der Seehandel noch immer auf den Reichtümern, die der Sklavenhandel zusammengetragen hat, basieren, dass der Reichtum der Stadt Lissabons aus den ausgebeuteten, kolonialisierten Ländern Südamerikas und Afrikas stammt. Am Schluss Fernweh, ein bisschen Wehmut, das aufgewühlte Schweigen der Seele, finito. Er ist an den Hafen zurückgekehrt. Wir kommen nun zum Campos Gruß an Walt Whitman. Im Verlauf der Meeresode drehte sich das Rad, es drehten sich aber auch die Verhältnisse. Immer wieder finden sich Fügungen, in denen unklar ist, wer der aktive und passive Part des Arrangements ist, wer handelt und wer erleidet. Dies entspricht der Logik des Exzesses, des Außer-sich-Seins wenden wir uns einem anderen Langgedicht zu, in dem sich diese Strukturen wiederholen. Vorwärts! Ich gebe die Sporen. Ich spüre die Sporen, bin selbst das Pferd, auf dem ich reite. Denn ich, in meinem Verlangen, Gott wesensgleich zu werden, vermag alles zu sein oder nichts oder irgendetwas, wie es mir beliebt, man halte sich daraus. Rauschhafte Raserei, winseln möchte ich, springen, brüllen, wiehern, ausschlagen, mich überschlagen, mit dem ganzen Körper schreien, mich an die Räder der Fahrzeuge klammern und unter sie werfen, mich der greisenden Peitsche aussetzen und schlagen lassen, die Hündin aller Hunde sein und alle sind nicht genug, der Zylinder aller Maschinen sein und die Geschwindigkeit ist begrenzt, der Zermalmte sein, der Vergessene, der Verrückte, der Geschaffte und alles, um dich zu besingen, dich zu grüßen, tanz mit mir, Bord, dort, aus der anderen Welt, dieser Rausch, stürz dich mit mir in diesen wilden Trommeltanz, der an die Sterne stößt, fall mit mir entkräftet zu Boden, taumle mit mir gegen die Mauern, geh mit mir zu Schanden, geh mit mir kaputt und in allem, durch alles, um alles herum, ohne alles, abstraktes Rasen des Körpers, Mahlströme der Seele. Da hat Walt Whitman sicherlich nicht Nein gesagt. Mahlströme der Seele. Auch bei Walt Whitman hören wir immer wieder die emphatische Anrufung der eigenen Seele und gleichsam der Beseelung der Welt. Hört mich, wie ich die Seele anspreche, wie ich immer zu O rufe, wie ich jubele und klage, wie ich meine eigene Wahrnehmung auffordere, die Welt wahrzunehmen, wie ich mit einer wirbelnden Sprache heran will an die Kraft der Maschinen. Zwar bleibt nach wie vor unklar, ob die Welt wirklich beseelt ist, jedoch gilt, es gibt nichts, das nicht ansprechbar ist. In meinem jüngsten Lyrikband »Alle Türen« habe ich ein Gedicht aufgenommen, das sich in direkter Linie einer Passage aus Campos Gruß an Walt Whitman verdankt. Sie werden unschwer erkennen, wie dies vor sich ging. Bei Campos heißt es: Öffnet alle Türen, zerschlagt die Fensterscheiben, lasst die Schlösser fort in diesem verschlossenen Leben, lasst das verschlossene Leben des verschlossenen Lebens weg, auf das Verschließen offen sein sei, ohne an Schlösser zu erinnern, auf das Anhalten die arglose Bezeichnung sei für Fortfahren und dass das Ende stets etwas Abstraktes sei und fließend, verbunden mit allen Stunden, die durch es vergehen. Ich möchte atmen. Entledigt mich der Last meines Leibes, ersetzt meine Seele durch abstrakte Flügel, verbunden mit nichts, nein, keine Flügel, doch den Flügel, den großen des großen Fluges, nein, kein großer Flug. Doch was bleibt an Schnellem, wenn Enten fliegen ist und kein Leib die Seele beschwert, die geht? Auf dass ich die Wärme der lebendigen Dinge sei, das Fieber der Lebenssäfte, der Rhythmus der Wogen, das Intervall im Sein, damit aufhören zu sein, Sein ist, unbegrenzt, ungeteilt, nur ich. Soweit Alvaro de Campos. Und hier ist nun meine Variante, wobei in den Anmerkungen des Bandes und in einer Fußnote zu dem unten genannten verdreifachten Dichter der zweiten Strophe, auch ein schöner Titel, die verdreifachten Dichter der zweiten Strophe, auf Alvaro de Campos verwiesen wird. Der Titel lautet »Alle Türen auf, Putzi«. »Alle Türen auf, Putzi«. Der Befehl lautete, alle Türen zu öffnen, nicht genug, die Scheiben zerschlagen, zerschlug sie und ließ auch die Schlösser weg. Aufgeschlossenes Leben, mehrfach geschachtelte Exklamation, yay, yay, yay. Sie erklärten mir, daher fahren die nachts immer besoffen, weil es gar nicht anders geht. Ah. Das verschlossene Leben soll sein verschlossenes Leben alleine leben, mit anderen Verschlüssen. Und auch bei geöffneten Türen wollte der vervierfachte Dichter, also ein Viertel von ihm, nicht mehr an Geschlossene denken. Den Atemfluss anstelle des so ungegenständlichen Endes erschwappe, dass es aufhört, wolle man generell nicht. Das Wasser soll kommen. Anhaltender Regen fließt die steilen Gassen hinab. In den Cafés tanzen Touristen mit Einheimischen, mit Touristen. Sie atmen, werden leichter, erst feucht, dann nass, dann noch leichter. Es folgt eine harte Auseinandersetzung über Flügel. Die Seele, sie sei unbeschwert, wenn sie denn geht, dereinst. Die Operette aber braucht die Schwere, um sie zu verhampeln. Luftwesen, Pferdefüß, Hüfte und Huf, hohe Schuhe, Alexander McQueen. Aufhören bleibt wohl doch am Horizont unausweichlich. Und in Magenta geht die Sonne wieder auf, wie eine Tür von Mund zu Mund gekalkt mit Kreide, Pulver, Schnee am kühlen Morgen nach der kalten Nacht. Das Licht am Morgen fragt, ob jemand eine Antwort auf die Frage hat, ob die Kraft dem Menschen selbst gehört, ihm innewohnt, ihr innewohnt, oder ob sie doch dem Strömen ist, worin er steht, worin sie steht und sich behauptet oder nicht. Wie teuer es ist. Ist das teuer? Teurer Mensch? Sehr teuer, meine teure Mensch. Hast du noch etwas zu vergeben? Hast du kassiert? Was hat der Mensch gesagt? Wirbelten nicht seine Finger auf den Tasten? Rief der frühe Mensch nicht überdeutlich seine Wünsche allen Apparaten zu? Die Apparate machten, was sie konnten. Sie parierten unauslöschlich Metadaten, Metadaten. Alle Türen waren dabei sperrangelweit geöffnet. Nochmals, ist das teuer, Mensch? Kommt drauf an, für wen? Ist das teuer, Mensch? Ich habe das darauffolgende Gedicht auch noch mit aufgenommen, weil es den Übergang zu den Fragen des Digitalen andeutet und weil es, meiner Ansicht nach, zum Vorangegangenen, also zu alle Türen auf, Putzi, dazugehört. Will der Vokativ nicht vielleicht doch die Dinge selbst herbeirufen, sie materialisieren, statt sie lediglich zu meinen, zu zweien sein, eben mit den frisch, fresh materialisierten Dingen? Ein Mausklick, ein Abgrund, ein tiefer Sturz und eine neue Welt. Welche Art sind nun die seelischen, die körperlichen Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt? Ich spreche als Person oder auch Userin, die vielleicht zu einer der letzten Generationen gehört, die beides kennt. Ich war etwa 26 Jahre alt, als ich 1995 auf das Internet traf. Die Buchhandlung B-Books in Berlin-Kreuzberg besaß einen der ersten mir zugänglichen Rechner, der an das Internet angeschlossen war, der von sehr vielen Leuten genutzt wurde und daher bald zur Mutter aller Viren wurde, die ich heute noch auf Disketten der zweiten Generation aus strategischen Gründen konserviere. Zunächst ging es um Kommunikation jenseits der Reichweite des Körpers ohne Boten. Signalmaschinen, denken Sie zum Beispiel an die Telegrafen der Gebrüder Schapp, Signale in Lichtgeschwindigkeit, um Verfahren zur Kodierung und Dekodierung. Dies erfordert eine Reihe von Stationen und ein Kommunikationsprotokoll. Das Internet ist eigentlich vor allem eine internationale Norm für das Übertragen von Informationen aus Senderelais und Empfangsstationen, so der Theosaurus der exakten Wissenschaften aus dem Jahr 1997. Darin ist zu finden, neu ist die Verbindung dreier bislang getrennter Welten, der Informatik, der Telekommunikation und der großen öffentlichen Medien, vor allem des Fernsehens. Diese Einschätzung ist 22 Jahre alt. Es begann im Jahr 1968 mit dem ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, einer militärischen Einrichtung. 1979 trat ihm ein universitäres Netz zur Seite, das der Kommunikation zwischen Wissenschaftlern dienen sollte. 1995 waren es bereits mehr als 30 Millionen Nutzer von Datenbanken, Diskussionsforen und Newsgroups. Es folgten grafische Benutzeroberflächen, das waren die Browser. Die Fragen aus dem Jahr 1997, die der Thesaurus der exakten Wissenschaften nennt, lauten: Wie sollen wir uns im Labyrinth des Webs zurechtfinden? Google. Wie können wir uns vor Lüge und Propaganda schützen? Gar nicht. Wie sollen wir zwischen den zahllosen Möglichkeiten wählen? Mal so, mal so. Was sollen wir tun, wenn unsere Wünsche alle gleichzeitig stimuliert werden? Hans Christian Dani rät: Nie sagen, wie man leben möchte. Er bewirbt die Verweigerung. Heiter stelle ich mir vor, jede Aussage über meine Wünsche oder mein Unbehagen zu verweigern. Die Vorstellung wirkt anziehend. Ich würde mich nicht mehr mit den Apparaten verbinden, mich von ihrem Zugriff verabschieden und auf ganzer Linie entkoppeln. Oh nein, wir haben die ganze Zeit mit den falschen Dingen bezahlt, nämlich mit unseren Daten, unseren Wünschen und unserer Erpressbarkeit, anstatt einfach Geld zu verwenden, was ja dazu gemacht ist. In einer Verquickung von Überwachung, Datensammlung und Identifizierung waren wir recht bequem. Jetzt wird der Sollmensch aus meinen Gewohnheiten herausfiguriert, das größtmögliche Wir entworfen und allen Menschen ihre Position in einem radikalen Überwachungs- und Bonitätssystem zugewiesen. Harmonie, Ehrlichkeit, Steigerung der Qualität der Nation. Honest Shanghai zur Bewertung des Maßes an Ehrlichkeit und Güte der jeweiligen Person. Weitere Fragen aus den 90er Jahren. Woher sollen wir uns die Zeit nehmen, uns all das anzusehen? Und wird uns die Inflation der dargebotenen Spektakel nicht von fleißigen Lesern in ewig fröhliche Surfer verwandeln? Die Verlage wissen ein Lied davon zu singen. Mancher Leser von Hypertext erfährt sich vielleicht weniger als fröhlichen Surfer, denn als Sklaven seiner Neugier und Unentschlossenheit. Die vergeudete Zeit, wasting time on the Internet, der gesenkte Kopf, der schmerzende Nacken, die Aufmerksamkeit auf eine Fläche, die kleiner als ein Briefumschlag ist, aber beleuchtet, sowie ausgestattet mit Ton. Auch weiß sie in etwa, wo ich mich befinde. Sehen Sie doch, vieles davon ist erfreulich. Vieles ist ein Zugewinn. Jeder ist Sender und Empfänger. Jeder ist Senderin und Empfängerin. Es kann zu guten Interaktionen kommen, die über die Lektüre hinausgehen. Das herkömmliche Buch bietet insofern eine rudimentäre Form von Interaktivität, als es auf den Geist des Lesers einwirkt und der Leser umgekehrt zumindest die räumliche Konfiguration des Buches verändert, wenn er die Seiten umblättert. So Michael Sehr aus dem genannten Thesaurus der exakten Wissenschaften. Was aber die neuen Schreibweisen sind, die Schreibweisen der Konzeptualisten, in einer Überfülle von Informationen, das Entlegene, was entlegen nicht mehr ist, es zumindest für mich nicht mehr ist, regelgeleitete Schreibweisen, Schreibweisen, die sich Umgruppierungen, die sich der Suchfunktion, dem lexikalischen Nebeneinander, die sich Berechnungen aller Art verdanken, handgemacht in Oulipo, das ist die Abkürzung für L'ouvrage de littérature potentielle, Werkstatt für potenzielle Literatur, maschinell mit Hilfe von Algorithmen. Mit einem wichtigen Unterschied. Für den Menschen ist es zuweilen ein Zwang, gerade wegen seiner Sinnbegabung. Für den Computer, dessen Talent ja gerade im Fehlen von Begabung besteht, eine einfache Sache. Das handgemachte Anagramm und der Anagrammgenerator, dazwischen steht ein Bewusstsein. Das filtert oder das der Filter ist oder das ist, was seine Filter durchlassen, das wissen wir noch nicht. Wohin führt der Algorithmus dich? Eigenartigerweise führt er dich in nichts, was du nicht willst und damit aber auch in nichts, was du willst. Und das ist bekanntermaßen die Depression. Millionen Menschen wurden, ohne es zu merken, depressiv. Wenn sie es doch gar nicht merken. Dennoch fürchterlich. Ich denke, wir sagen nichts Falsches, wenn wir sagen, der Algorithmus führt in die Wunscherfüllung der Depression. Die Kunden, die sich als Kunden nicht verstanden haben, wie bereits erwähnt, begonnen aus Bequemlichkeit mit ihren Wünschen zu bezahlen. So florierten die Wünsche in einem tief depressiven Gewimmel und alle hießen sich glücklich, ließen sich glücklich heißen. Schließlich, welche Verheißung. O Server, o Übertragungsprotokoll, o XML-Datei, o ihr halbautomatischen Exportintervalle in der Transformation, ich grüße euch. O du mein ausgelagertes Gedächtnis, vergesse meine Rede, mein Geheimnis, meine Nachtgedanken, o ihr verknappten Spannen und Bezüge, du blinkende Sogkraft meiner neuen rauschhaften Vergesslichkeit, o du turnusgemäßes Trüberlaufen des Löschrobots, ich grüße dich. Und ihr, kommt näher, kommt heran, legt euch mir zu Füßen, ihr immerzu mit dem gleichen Halbsatz endenden Nachrichten oder auf der Inforadio-App, oder auf der Inforadio-App, oder auf der Inforadio-App. O, du elektrisierter, entkörperter Dialog meines einsamen Körpers, du Login-Protokoll, ihr ewig rekonstruierbaren Datenspuren, die ich auf OKCupid hinterlasse, verratet mich, gebt euch weiter an all jene, die nichts dafür erfahren dürfen, ihr Webcams, ihr endlosen Chatprotokolle, o Hate Speech, o Massenbeschimpfung, schildert mir, was ich zu erwarten habe, o Allgegenwart der Pornografie. O Einzelhandel, o Lieferservice, o unter dem Ansturm des Onlinehandels zusammenbrechen des Postamt Lübecker Straße. Ich bin in dir, ich stehe zwischen deinen Displays, ich will für immer in dir zelten, verlängere deine Schlange, o Wachschutz, o Volkszorn, o Innenstadt. Deine automatischen Türen, sie öffnen und sie schließen sich vor meinen Bedürfnissen, die groß sind, wild, unbändig und zum Teil analog. O ungesteuerter Bewusstseinsstrom all meiner ambivalenten Bekannten, auf den datenextraktiven, Algorithmen gesteuerten Plattformen von Multimillionären, o Lyrikszene, o Ausguck, o Hochstand. Beäugt, beschimpft und beneidet euch in einem Divertimento der Misskunst, o du süßer Gehorsam all meiner sprachgesteuerten Devices, order a dollhouse, höre mich husten, lasse dir keinen meiner Momente entgehen, o Schnittstelle ich, o Schnittstelle du, o Episteme. O ihr Mieten, in San Francisco und Los Angeles. Ich flehe euch an, steiget, so steiget doch, o Robotik und Prothetik, künstliche Intelligenz und Neuroenhancement, o all ihr ausgelösten Cyborg-Rechte im Überwachungskapitalismus im Gartenhaus einer Handvoll multinationaler Unternehmen, o Kronos, o Sklavenhandel, o all ihr Homeless People, legt euch nieder, brüllt, besiedelt die Strände, erkrankt und gesunde Tee. O ihr Checkboxen, ihr Default-Einstellung, heida, heida he, o ihr nicht preisgegebenen, der Suchfunktion unterliegenden Parameter, o Mysterium der Listenansicht. O ihr administrativen Unklarheiten in der Rechtevergabe, ihr Minestronen und braungebutterten Semmelbrösel, o Datenbanken, o leere Zellen, ich liebe euch. O du verstimmter Bewusstseinsstrom all meiner entfernten Bekannten, lege dich um mich, verhülle mich, verdünne meine Haut, verzehre meine Nerven. O ihr nicht mehr unterstützten nachgeordneten Devices, zwingt mich, neue Produkte zu kaufen. O ihr festgelegten Bildformate, all ihr abgebrochenen Updates und nicht zu Ende ausgeführten Prozesse. O du ausschließlich online bestellbares Schülerticket für den Tarif AB der Berliner Verkehrsbetriebe. O Elektro, mehr als 2 Meter großer mechanischer Mann mit 48 Relais, 11 Motoren, deinem Mikrofon und deinem Wortschatz von 700 Wörtern. O Alexa, okay Google, o Alexa, o Blackbox, o Neurofiring, o ihr verzweifelten Superuser, o ihr Tickets auf einer Priorität von 80. Ich beknabbere eure Überarbeitung, ich reiche euch Brot und Zuneigung dar. O Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung, o Identität, o in die Identität unterstützende Markenprodukte, o du kontaktermöglichende App zur Interaktion mit meinem identitätsunterstützenden Markenprodukt, o App, o Anerkennung, o Ankernennung, o rufet mich bei meinem genderambivalenten geheimen Vornamen. O du eigenartige Überzeugung, dass mit Zirkus nichts als eine 6-minütige Verspätung gemeint sein könnte. Oder hast du das geträumt? O du Ballade vom Internet von Bernhard Saupe. O Bernhard Saupe, Dichter der Ballade vom Internet. O dich, der Ballade vom Internet von Bernhard Saupe, zügig nähernde Flugdrohne, die mir dank Anschluss an ein Funknetzwerk in den Blick rückt, meine liebste Strophe aus der Ballade vom Internet von Bernhard Saupe. Es ist die Strophe Nummer 10 von insgesamt 15. Ich erlaube mir, sie zu zitieren. Da ungenau Bauplanung das Herz zerplatzt, kalt im Übs absolut Wind, sein Himmel hoch, abgrundtief Brustkorb wachen, Kurzschluss das innere Kind, nein, wenn ich mein nicht darf surfen, niemals sein Surfen darf dürfen. Ruft vielleicht im Hintergrund des Internets ein Echo hervor, wenn alle Brünnlein fließen, so soll man trinken. Wenn ich meinen Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich meinen Schatz nicht rufen darf, Julia rufen darf, tu ich ihm winken. O, ihr Max-Planck-Institute, ihr zusammengeführten Sonderforschungsbereiche, ihr Neugründung, Orchestrierung und Kapitalisierung, ihr frohgemut frühstückenden Pressereferenten, ihr Archive, auf die die Herausforderung der digitalen Textverarbeitung zukommt, ich grüße euch. O, das Singen der Amseln am Abend, am Abend, am Abend, o süßes und fortgesetztes Rauschen des Laubs in der dunklen Nacht, o Rauschen du, o all deiner Blätter, all deines blätternden Winks Gemeinschaft, o all die im dichten und durchlässigen Rauschen des Laubs geborgenen Informationen, o hereinsausende Nachricht des fernen Geliebten in der Dämmerung, bling! O ihr gewaltigen Subwoofer der Nachbarn, o ihr geschlossenen Kleinstadtvideotheken mit euren Hollywood-Star-Pappkameraden auf abgedrehte Auslegeware, o ihr unsicheren Pappstände der Hollywood-Pappkameraden, o ihr geschlossenen Großstadtvideotheken, ich grüße euch. Ich eröffne gekachelte Kammern in mir für euch. Ich entwinde euch die braunen Plastikhüllen und zahle bereitwillig die Strafe für das Überziehen der Leihfrist in den neuen Tag und den Tag, der darauf folgt, und den folgenden Tag und das Jahrhundert, das darauf folgt. O Rückzug der Seele aus dem elektronischen Behördenverkehr, o ihr großzügigen und wahrhaftigen Ressourcenadapter-Aktualisierung für Eigenschaft Target-Client-Matching in einer Aktivierungsspezifikation, da du ermöglicht, alle Nachrichteneigenschaften, die eine Anwendung in einer Antwortnachricht definiert, beim Senden der Nachricht mit einzuschließen. O ihr Instrumentierungsereignisse, o du angepasste Ausgabeformatoption, da du Ereigniswarteschlangen liest und sie in lesbare Zeichenfolgen umformatierst, o Version 9.1.0, o Clusterauslastung. Oh, du Advanced Config Power Interface Event Daemon, show help and exit. Eile mir zu Hilfe, dann verlasse mich, show help and exit. Heida, heida, hey, show help and exit. Zeige mir, wo die Hilfe ist, dann geh. Oh, du Advanced Config Power Interface Event Daemon, show help and exit. Oh, Sadismus von irgendetwas Modernem und ich und Lärm, show help and exit, show help and exit. Eile mir zu Hilfe und dann geh.
Wow, danke. Sie können sich mit einem Kugelschreiber in eine papierene Liste eintragen, rudimentär, analog, und dann schicken wir Ihnen die Rede zu, wenn sie gedruckt ist. Das wird etwa im Herbst sein. Wir freuen uns, dass wir das nachlesen können, aber noch mehr, dass wir das gehört haben. Vielen herzlichen Dank, Monika Rink. Danke.